Gott hilft dir durch schwere Zeiten. Er kann das, weil er Gott ist. Und er macht es gern, weil er dich liebt. Ob du es heute brauchst oder in Zukunft, weiß ich nicht. Schwere Zeiten gehören zum Leben. Entweder bei uns oder bei anderen Menschen, die wir lieben, Verwandte, Freunde, Nachbarn. Und es ist gut, wenn es jemanden gibt, der uns hindurchhilft. Gott hilft dir durch schwere Zeiten, gilt auch für die Freie Evangelische Gemeinde Wuppertal-Elberfeld in der Bergstraße. Da ist vor anderthalb Jahren der Pastor langzeiterkrankt. Die Gemeindeleitung hat alleine weitergemacht, zwischendurch gedacht, wir sollten einen Ersatzmann berufen, Interimspastor, Prozessbegleiter, 25%, Viertelstelle, das bin ich. Und der Pastor, den manche von euch auch kennen, Ingo Briel, ist Gott sei Dank gesund geworden und hat eine neue Stelle seit März in der Krankenhausseelsorge im Bethesda-Krankenhaus, kombiniert mit Kulturbeauftragter. Gott segne ihn dort. Er wohnt ja auch in eurem Ortsteil Barmen von Bielingstraße. Und der Gemeinde wird hoffentlich geholfen. Sie ist kleiner geworden, wie viele freie evangelischen Gemeinden ihr auch in den letzten Jahren. Die Elberfelder allerdings von 100 auf 50, 30 im Gottesdienst. Da schauen wir, was es wird. Wie viel Kraft hat die Gemeinde, weiterzuleben, in welcher Form. Gott hilft dir durch schwere Zeiten. Wir haben einen Fachmann eingeladen, heute uns dazu Auskunft zu geben, nämlich Asaf. A-S-A-F, so heißt ja heute keiner mehr, aber der hieß halt so. Und Gott hat ihn auch mit diesem Namen und mit seiner Kompetenz gesegnet. Im israelischen, im jüdischen Liederbuch, mitten im Alten Testament oder mitten in der Bibel, gibt es 150 Lieder, die wir Psalmen nennen. Asaf hat davon 12 gedichtet. Und man kann in ihnen spüren, dass der Mann viel erlebt hat. Zum Beispiel Psalm 50, 15, kennen manche noch so als die Telefonnummer, die man sich merken kann, weil da steht, rufe mich an, also so, als wenn man, Hörer gibt's ja gar nicht mehr, Handy, rufe mich an in der Not, so werde ich dir helfen und du wirst mich preisen. 50, 15, Asaf. Da sehen wir schon, der Mann spricht aus Erfahrung, Gott hilft dir durch schwere Zeiten. Ich kann Gott anrufen, Psalm 50, 15. Sehr schön auch Psalm 72, nee, Moment, 78. Auch von ihm, der hat 72 Verse, deshalb bin ich mit den Zahlen kurz durcheinander gekommen. Also Psalm 78 hat 72 Verse und ist der zweitlängste in der Bibel. 119, unübertroffen, 176 Verse, ein Fan des Wortes Gottes in immer neuen Wellen. Berichtet der Psalmbeter dort davon, wie wichtig das ist, was Gott sagt. Und Psalm 78, die 72 Verse, unser Freund Asaf beschreibt die Geschichte Israels und natürlich, wie die deutsche Geschichte, die iranische oder wo ihr herkommt, schön, dass ihr bunt seid heute Morgen, wir bunt sind, bin ja auch bunt. Die Länder haben Wellengeschichten und Asaf beschreibt meisterhaft in diesem zweitlängsten Psalm mit 72 Versen in Nummer 78, wie in der Geschichte Israels es auf und ab geht und Gott hindurch geholfen hat. Und dann noch das letzte Beispiel, Psalm 83, wenn ihr das lesen möchtet. Vers 1 bis 6 wird etwas über Kriegszeiten geschrieben, die wir immer hatten und zurzeit auch. Viele gegen Israel. Die Gefahr ist, dass Bomben nach da geschickt werden und die meisten werden abgefangen, Gott sei Dank. Habt ihr gehört, jetzt gestern oder vorgestern wurde eine Rakete geschickt von den iranischen Machthabern 4000 Kilometer weit auf so eine einsame Insel. Und man kann mit Google Maps Entfernungen messen. Wenn man von Iran nach Deutschland so einen Bogen zieht, kann man messen, wie weit sind 4000 Kilometer. Und ich saß gestern in Freudenberg bei meiner Tochter mit Familie und die andere Tochter mit Familie und meine Frau und ich waren dabei, um meinen Geburtstag nachzufeiern und dachte, es wird ja wohl keine Rakete hier in diesen Ortsteil, in dieses Wohnzimmer kommen. Das ist das Gefühl von Menschen im Krieg, eine Rakete könnte uns treffen. Auch davon weiß Asaf zu berichten, nicht von der Rakete, aber von Kriegsfolgen. Also ein Mann, der Kriege und Krisen kannte und deshalb kompetent ist, etwas dazu zu sagen. Wenn ihr die Tabelle seht, ahnt ihr schon, oh oh, das wird aber wieder viel heute. In vier Schritten lade ich euch ein, da durchzugehen. 1, 2, 3, 4. Deshalb wird Regina nachher 4 Textabschnitte lesen. Und wenn wir die Struktur verstanden haben, können wir vielleicht besser hineinfinden und mitdenken. Wir sehen den Psalm Nummer 73. Asaf steht nicht da, der bleibt aber unser Autor. Und die Verse, wenn ihr selber mal studieren möchtet, weil die so ein bisschen verstreut sind, welches Thema steht wo, habe ich sie ja aufgelistet. Und wer ist dran? Das ist interessant. Wer ist im Fokus? Um wen geht es? Das ist bei Problemen und Krisen in unserer Seele, in unserem Leben eine wichtige Frage. Worauf schaue ich? Worauf konzentriere ich mich? Wen fokussiere ich? Und wir sehen im ersten Teil, Asaf ist ganz bei den Gegnern, bei den Feinden. Und Neid wurde schon gesagt, als auch Emotion. Wir haben schon in dem Psalm auch Wut. Gehört ja zu uns im Leben. Wir dürfen auch wütend sein und nicht verstehen. Ungerechtigkeit. Also ein wirklich seelischer Kampf, den Asaf zum Ausdruck bringt. Ist aber in dem ganzen ersten Teil, den wir gleich hören, immer bei den anderen. Das werden wir auch gleich mal kurz sein, weil das erlaubt ist, darüber nachzudenken, ja, was ist denn eigentlich Mist, schwer, ungünstig, leidvoll? Und dann macht er eine Wende, die ich uns auch empfehle und wünsche. Er schaut weg von den anderen auf sich selbst. Kein leichter Schalter, den man da bedient, weil es ist ja leicht, über die anderen zu schimpfen. Können wir auch alle. Politiker, Nachbarn, Kollegen, die sind immer schuld und sind böse. Wenn man dann bei sich selber schaut, was ist mein Anteil, wie geht's mir, was läuft in mir ab, dann ist das persönlich und deshalb schwerer. Aber hochinteressant, weil es die Lösung vorbereitet. Denn im dritten Schritt geht es um mich und Gott. Das ist gut, dass es einen Gott gibt, über den ich nachdenken kann. Was ist die Aufgabe Gottes, die Rolle Gottes, die Kraft Gottes? Und wer bin ich im Verhältnis zu Gott? Und dann kommt er im dritten Teil auch auf den interessanten Gedanken, nicht nur ich könnte mit Gott zu tun haben, sondern die Feinde ja auch. Nicht schlecht. Wenn man die Feinde mit Gott verbindet, ist man sie so ein bisschen los. Da kann man sagen, Gott, mach du mal. Muss ich mich damit beschäftigen? Du bist doch Gott. Sehr guter Gedanke. Und dann im Schluss, wir können es uns denken, der Höhepunkt, die Pointe, die Lösung, da ist er gar nicht mehr bei den Feinden, nur noch bei sich und Gott und kommt auf die glorreiche Erkenntnis, Gott und ich, du und ich, wir beide sind ein Team und der Rest ist Schnee von gestern. Fast zu schön, um wahr zu sein, aber das Thema heißt ja, Gott hilft dir. Und das ist tatsächlich das Ziel und auch das berühmte Ende dieses Psalms, der zu unserem Hochzeitsvers geworden ist, weil ich den gut fand, als ich Theologiestudent war und mit meiner Frau darüber dachte, was können wir denn mal nehmen fürs Lebensmotto? Etwas mit Gott, mit Verkündigung, weil sie war schon damals 10 Jahre Kindergottesdienstverkündigerin und ich wollte Pastor werden, mit Freude. Ja. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all sein Tun, wäre grammatisch richtig. Der Psalmbeter ist aber konsequent schon ganz bei Gott. Er wechselt einfach und sagt, dass ich verkündige all dein Tun. Unser Hochzeitsvers ist die Lösung, die sagen wir schon mal am Anfang, damit wir vielleicht den Trost verspüren, wenn es jetzt etwas kniffliger wird. So, die rechte Achse nennt man den Perspektivwechsel. Das ist vielleicht ein Fremdwort, aber ihr kennt das, wenn ihr selber nachdenkt, über Krisen, die ihr durchlaufen habt, dann ist sehr wahrscheinlich dieser Effekt auch eingetreten. Es ist schwer, es ist Mist, die anderen sind schuld. Dann kommt mein Anteil. Und wenn du ein Mensch bist, der an Gott glaubt oder glauben möchte, wozu wir gerne auch einladen heute, dann kann das eine neue Energie geben und zu dieser Lösung führen: Gott, du und ich, wir beide packen das. Du regelst den Verkehr mit den Feinden. So, das war jetzt eine ganz schön lange Einleitung. Da danke ich euch schon mal fürs erste Zuhören. Jetzt kommt Teil 1, die Feinde. Vielleicht nicht ganz leicht anzuhören, aber wichtig wahrzunehmen.
Ein Psalm von Asaf. Gott ist gut zu Israel, zu denen, die ein reines Herz haben. Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen. Um ein Haar hätte ich den Halt verloren, denn ich war neidisch auf die Angeber, als ich sah, wie gut es den Frevlern ging. Sie leiden ja offenbar keine Schmerzen, ihr Leib ist gesund und wohlgenährt. Die harte Arbeit der Menschen kennen sie nicht, und die Sorgen der Leute berühren sie nicht. Darum tragen sie ihren Hochmut wie eine Halskette und hüllen sich in einen Mantel von Gewalt. Aus ihren Augen grinst der Wohlstand hervor. Vor lauter Einbildung hüpft ihnen das Herz. Sie spotten und reden in böser Absicht daher, verdrehen die Worte und schüchtern ein. Sie reißen den Mund auf bis zum Himmel und lassen auf der Erde ihrer Zunge freien Lauf. Darum wendet sich das Volk ihnen zu. Von ihren Reden bekommt es nicht genug. Sie sagen: Wie sollte Gott davon erfahren? Was weiß denn schon der Höchste? Schaut nur hin, so leben die Frevler. Alle Zeit sind sie frei von Sorgen und vermehren ihr Vermögen.
Das ist ja das Schöne an der Heiligen Schrift, dass wir auf Menschen treffen, die ehrlich sind, die von ihren Emotionen sprechen, die aus ihrem Herzen keine Mördergrube machen. Ich bin stocksauer. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich finde das ungerecht. Das ist nicht fair. Ich wehre mich mit allem, was ich bin und kann. Ich finde das nicht gut. Das ist die Grundemotion von Asaf, der sagt: Ich bin ein gläubiger Mensch, ein Jude. Ich vertraue Gott. Also muss es mir gut gehen. Hier am Flügel geht's Katharina gut und mir auch, weil ich das Instrument mag. Es muss mir gut gehen. Die Musik spielt, ich glaube an Gott und er muss das doch belohnen. Und den anderen da drüben, ich meine jetzt nicht euch als Flügel, ich nehme jetzt nur mal die zwei Seiten, ne? Die nicht an Gott glauben, also weiter draußen, ne? Denen kann es ruhig schlecht gehen. Die glauben ja nicht an Gott, selber schuld. Kann ich dir auch nicht helfen. Glaub mal an Gott, dann geht's dir gut. Kommst du mal hier auf meine Flügelseite, da wirst du beflügelt. Und Asaf erlebt in der Mitte das Gegenteil und ist völlig zerrissen und sagt: Ich glaube an Gott, aber mir geht's schlecht. Stopp. Falsch. Warum? Und beschwert sich. Und in diesem ersten Teil sagt er ziemlich präzise, was los ist. Er listet auf, was die anderen alles haben. Die sind reich und gesund. Das ist ja auch schön, wenn man reich und gesund ist. Herzlichen Glückwunsch. In die Richtung versuche ich mich auch zu bewegen. Aber wenn ich arm und krank bin und an Gott glaube, könnte ich auch sagen: Ja Gott, hallo, warum glaube ich? Du bist doch stark, du segnest doch, du kannst sogar heilen. Und dieses Grundproblem geht tief in seine Emotionen, die wir vielleicht nicht in jedem Wort so nachvollziehen können, das er nennt. Aber ich sage euch zwei Beispiele, die bei mir etwas geweckt haben. Ihr habt eure eigenen Beispiele, das ist auch okay so. Den anderen geht's gut und das ist nicht fair. Nehmen zwei Beispiele aus der Wirtschaftskriminalität. Manche von euch haben gehört vom Dieselskandal vor einigen Jahren. Damit wurde viel Geld verdient. Es gab Werbeclips in den USA, da wurden Menschen hinterm Auspuff gezeigt, wie gut es ihnen geht, weil so saubere Diesel entwickelt worden sind. Folge, die Autos wurden massenhaft verkauft, der Aktienkurs stieg, die Dividende wurde ausgeschüttet. Wahrheit, die Ingenieure hatten mit wahrscheinlich Wissen der Chefs etwas entwickelt, man nennt es Softwareabschaltung. Wir schalten die Abgaseinrichtung ab, wenn das Auto läuft. Wir schalten ihn nur dann an, wenn das Auto geprüft wird. Und Nummer zwei, wir sagen dem Auto, AdBlue, dieser Stoff, der wird nur abgerufen zur Reinigung, wenn es wärmer als 15 Grad ist. Könnt ihr selber ausrechnen, wie oft euer Auto mit wärmer als 15 Grad fährt im Auto. Ungefähr im Jahr, ungefähr Juli, August, September mal so tagsüber. Ansonsten abgeschaltet. Wir sind jetzt hier nicht im Technikclub und es muss euch nicht so berühren wie mich, aber ich fand das nicht gut. Weil wie kannst du das Volk so belügen? Die armen Leute, die zu Fuß unterwegs sind, Eltern mit Kleinkindern, die Radfahrer und Fußgänger im Innenstadt, die atmen ein und die Reichen klimatisierte Büros und Autos und Häuser. Ich will mich jetzt nicht zu sehr aufregen, will euch nur an der einen Stelle sagen, ich verstehe den ASAF, ich finde es schlecht und finde gut, dass in den USA diesmal Forscher drauf gekommen sind, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann kam die Welle, dürfen wir mal fragen, wie die Ursache ist, wie das zustande kommt. Können wir uns wehren? Gibt es Institutionen, die es aufklären? Und siehe da, bis heute wird daran gearbeitet, dass die Gerechtigkeit siegt. Zweites Beispiel, emotional, auch schon hart, für mich zumindest. Ich frage mal nach einem Namen und hoffe, dass sich eine Person meldet, vielleicht auch zwei oder drei. Wer hat schon mal den Namen Anne Brohrhilker gehört? 1, 2, 3, 4. Toll, danke schön. Ihr anderen, kein Problem, ihr könnt sie noch googeln, wenn ihr wollt. Anne Brohrhilker, 52, 53 Jahre, hat mit Anfang 30 in Köln als Staatsanwältin gearbeitet und entdeckt, dass die Finanzindustrie lügt. Den Skandal haben viele von euch oder die meisten gelesen. Cum-Ex, Cum-Cum. Sie ist die Staatsanwältin, die 20 Jahre lang dafür gesorgt hat, dass die Kiste aufgedeckt wird und ausnahmslos jeden der Finanzverbrecher, den sie angeklagt hat, der ist verurteilt worden. Da musst du schlau sein als Juristin, wenn du jemanden anklagst und da erreichst, dass die verurteilt werden. Der Trick ist folgender, Aktien haben vielleicht auch welche, Gott segne euch mit Aktien, ist nicht verboten, aber die großen Deals gehen so, dass europaweit die Dinger hin und her geschoben werden, immer schön zum Jahresende, Jahresanfang, sodass keiner mehr durchblickt, auch die Finanzbehörden nicht. Und dann kriegen die eine Steuer, wie heißt die, Kapitalertragssteuer, kriegen die erstattet. Und wenn du mehrmals hin und her überweist, kannst du dir eine Steuer, die du einmal bekommen hast, vielleicht aber auch nicht, zwei- oder dreimal zurückerstatten lassen vom Finanzamt. Summe, viele Milliarden. Wer bekommt das Geld? Banker, Rechtsanwälte, Steuerberater, Fachleute, die Gutachten schreiben und sagen, das ist alles erlaubt. Eine Steuer, die du nie bezahlt hast oder einmal, zweimal zurückkommen, siehst du schon beim kleinen Einmaleins, kann nicht gerecht sein. Anne Brohrhilker, junge Juristin, Köln, sagt sich, der Sache gehen wir auf den Grund. Und hatte Glück, dass Justizministerium Nordrhein-Westfalen gesagt hat, ja, mach weiter, Anne, Frau Brohrhilker. Und bekam immer mehr Leute, ich glaube bis zu 100, und hat die Kiste aufgerollt. Ich darf das nicht so sehr ausführen, stehe da in der Gefahr, mich zu sehr zu emotionalisieren. Versteht ihr, dass das Mist ist? Deine Steuer, die du zahlst, in jeder Form, Mehrwertsteuer, Lidl, Aldi, Netto, Plus, Edeka, Rewe, wen es alles so gibt, so, schöpfen die ab, skrupellos, sind sowieso schon reich und hauen sich die Millionen um die Ohren. Gut, wenn ihr sagt, Egi, du bist jetzt neidisch, kann ich mit leben. Weil ich sage, ich bin beim Text, Die Nummer eins ist wichtig, dass wir uns erlauben, einmal weil Gott es uns erlaubt, er ist sowieso sehr großzügig im Erlauben, und der Psalm es uns auch nahelegt, jetzt sag doch mal, was ist für dich schwer, nimm das doch mal wahr. Und ich verstehe, dass wir nicht alle an der Finanzindustrie leiden, sondern an anderen Dingen, die uns zu schaffen machen. Krankheiten, schwere Entscheidungen, Dinge, die man uns angetan hat, Verletzungen. Das ist auch alles schwer und soll wertgeschätzt werden als wahrzunehmen. Ja? In der Beratung, in der Seelsorge, im Coaching ist wichtig, dass du sagen kannst und sagen darfst, was ist denn los mit mir? Warum ist es so schwer? Und wenn ich es auf dem Tisch habe, tatsächlich, gerne auch aufgeschrieben, dass ich sehe, das ist das Problem, da bin ich schon mal eine ganze Nummer weiter. Der alte Spruch heißt, klar benannt ist halb gebannt, weil ich weiß, worum es geht. So wie ich weiß, dass ich den Dieselskandal ansprechen kann und wieder abhaken muss in der Predigt. Und dass ich Cum-Cum, Cum-Ex abhaken kann, nennen kann und wieder abhaken. Zu Anne Brohilker noch. Die Frau war trotz riesigen Erfolgs juristisch so frustriert von den Machenschaften der Oberen, dass sie gesagt hat, ich kündige. Meine Beamtenstellung in Köln gebe ich auf und meine Pension gebe ich auch auf. Ich gehe zu einer Institution, die sich für Gerechtigkeit einsetzt. Toll, oder? Finanzwende, da verdient sie auch Geld, die wird schon nicht verarmen. Aber es gibt noch Gerechtigkeit. Es gibt noch Menschen, die sich engagieren. Die Christen gehören übrigens dazu, weil sie Gott kennen und sagen, diese Gerechtigkeit Gottes ist es, die wir brauchen, die ihren Höhepunkt in Jesus Christus findet, der sagt, ich lasse mich kreuzigen, ihr könnt alle kommen, sogar ihr Cum-Exler und ihr Dieselskandal-Verursacher. Würde ich sagen, ach Gott, lass sie noch mal ein bisschen zappeln. Nee, wenn Gott vergibt, vergibt er jedem, dir und mir auch. So, das Schwere wahrnehmen und genau benennen. Jetzt waren wir schon auch ein bisschen intensiv bei den Feinden, aber das ist das genau, was Asaf macht. Er ist sauer und lässt es raus. Und ich darf dir zusagen, das darfst du auch. Wenn du dich beraten lässt bei deinem Freund, deiner Freundin, deinem Pastor, Seelsorger, Coach, was auch immer, das ist wirklich gut, dass wir zunächst mal sprechen können, so bin ich, so geht es mir, das ist in mir. Lass es raus, sag es, benenne es, das ist voll gut, weil das bist du. Das ist dein Gefühl, das ist deine Geschichte, das ist deine Emotion. Das brauchen wir, um einen Schritt weiter zu gehen. Den gehen wir jetzt im nächsten Abschnitt.
Ja, umsonst behielt ich ein reines Herz und wusch in Unschuld meine Hände. Denn die Sorgen blieben mir Tag für Tag. Jeder Morgen war für mich eine Strafe. Wenn ich gesagt hätte, ich will so reden wie sie, hätte ich die Gemeinschaft deiner Kinder verraten. So dachte ich nach, um das zu verstehen. Doch es war mühselig in meinen Augen. Wenn mein Herz verbittert ist und mich die Nieren stechen, dann bin ich so dumm wie ein Rindvieh und stehe vor dir wie ein Ochse vor dem Berg.
Ich habe ehrlich gesagt noch keinen Ochsen vor dem Berg gesehen, aber das Bild heißt, glaube ich, der Ochse kommt nicht durch, er ist irgendwie dumm, da ist der Berg und er könnte irgendwie drum rum gehen, aber der Berg ist davor, ich bin der Ochse. So ist es ja auch manchmal gefühlt, ich komme nicht durch, ja, ich kann nicht rechts, links oder rückwärts, bumm, immer mit dem Kopf vor die Wand oder durch die Wand, wenn die Wand nachgibt. Das ist sprachlich, psychologisch eine ganz interessante Wende, die wir in Psalm 73 finden, dass Asaf es schafft, vom Feind weg, von dem Gegnerischen weg, von der Wut weg, auf sich zu schauen. Gut, wenn wir reflektieren, was wir erlebt haben, können wir es so ein bisschen verstehen, weil man sich ja selber spürt und merkt, irgendwie geht es mir nicht gut. Ich komme nicht weiter. Ich drehe mich im Kreis. Es ist alles so wirbelig, quirlig. Das ist keine Lösung in Sicht. In der guten Nachricht heißt es, es war ganz umsonst, Herr, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrte und wieder meine Unschuld bewies. ich bin doch gar nicht schuld, ich habe doch gar nichts falsch gemacht. Das kann doch nicht sein, dass es mir schlecht geht. Wobei es gut ist, ein reines Gewissen sich zu bewahren und zu gucken, dass man Dinge tut, die in Ordnung sind. Das ist ein gutes Ziel. Ich bin täglich gepeinigt, vom Unglück verfolgt, aber ich will nicht so reden wie Sie. Ich mühte mich ab, das alles zu verstehen, aber es schien mir ganz unmöglich. Betend kämpfen und meine Grenzen erkennen. Das ist ein anstrengender Teil. Betend kämpfen geht vielleicht. Man wendet sich ja an Gott und kann auch mal was rufen. Oh Gott, Herr Jemine, Abkürzung für Herr Jesus, mein Herr. Man darf Gott anrufen und seine Grenzen erkennen. Das ist auch interessant. Wo sind meine Grenzen? Was darf ich und was darf ich nicht? Letzte Woche wurde bekannt, dass ein lang verstorbener Bischof, hohes Tier, ich glaube in Niedersachsen, Jungs missbraucht hat. Und unter anderem gab es das Detail, dass die Pfarrer, also hohe Kirchenleute haben Pfarrer, ich fahre noch selbst, mache ich auch gerne selber weiter, werden gefahren, haben sie ihren Pfarrer mit den Jungs oder einem Jungen jeweils geschickt dahin, wo ihnen was angetan werden sollte. Da habe ich kurz überlegt, wie geht's den Jungen in dem Auto von dem Fahrer? Wie geht's dem Fahrer, wenn er auch einen Sohn hat in dem Alter? Will ich nicht vertiefen, nur an der Stelle Folgendes sagen. Wo ist denn meine Grenze im Umgang mit Kids? Wir hatten in Remscheid im biblischen Unterricht zum Schluss 2022, 2023 ein Kind, einen Jungen. Darf ich den unterrichten? Die klare Antwort lautet, nein, du darfst nicht als Erwachsener mit einem Kind zusammen Unterricht machen. Eigentlich nicht. Habe ich trotzdem gemacht, in seinem Kinderzimmer. Ich saß auf seinem Bett, er hing in seiner Hängematte, haben wir da die Bibel gelesen. Hohes Vertrauen zu den Eltern, die auch im Haus waren, aber eigentlich nicht. Darf ich im biblischen Unterricht, wenn ich 4 Kinder habe, 2 Gevelsberger, 2 Ennepetaler, die 2 Gevelsberger haben abgedankt, der eine ging den Kirchenunterricht, der andere hatte keine Lust mehr, hatte ich noch 2. Einen 12-Jährigen in Gevelsberg, eine 12-Jährige in Ennepetal. Wie führe ich die zusammen? Indem ich den Gevelsberger Jungen von seiner Mutter in die Gemeinde fahren lasse, wo das Mädchen hinkommt. Habe ich Junge und Mädchen in der Gemeinde, ich bin der Lehrer. Gut, im Wechsel 14-tägig fährt das Mädchen nach Gevelsberg zum Jungen an den Küchentisch. Wie kommt das Mädchen dahin? Mit mir im Auto, Viertelstunde, Ennepetal, Gevelsberg. Und danach Viertelstunde zurück. Erlaubt, ja oder nein? Nein. Habe ich trotzdem gemacht. Weil dieses Mädchen und ihre Eltern, ihr Gemeindeleiter, sie Lobpreisleiterin, zu mir ein riesiges Vertrauen haben und ich zu dem Mädchen. Und es war eine gute Zeit, wir haben uns gut unterhalten. Versteht ihr, dass man seine Grenzen auch differenziert entdecken muss? Und ich sage es offen, ich habe es gemacht und sage, war in Ordnung. Trotzdem müssen wir überlegen, was dürfen wir nicht. Winterspielplatz, 100, 200 Kinder und Eltern, kostenlose Waffeln, Kaffee, Kuchen, Spendenkasse, 120 Euro. Was passiert mit dem Geld? Egi, kannst du mitnehmen? Ja. Fehler. Ich nehme es alleine mit und zähle es, 120 Euro, und verteile es an die Leute, die Ausgaben hatten, Bastelzeug und so weiter. Und merke hinterher, 4-Augen-Prinzip, jedes Geld, was in der Kirche gesammelt wird, wird von 2 Personen gezählt und unterschrieben. Weil wenn es einer zählt, woher weißt du denn, ob alles ankommt? Ich eine Mail geschrieben, 120 Euro, selber gezählt, 30 Euro nach da, 70 Euro nach da, 40 Euro nach da. War das 120? Nee, auf jeden Fall. In der Mail hat es gestimmt. Das ist sehr diffizil, das gebe ich zu. Aber versteht ihr, dass es wichtig ist, die eigenen Grenzen auch zu reflektieren. Wo mache ich mit, wo bin ich zu Ende? Und das auch geistlich zu tun. Wir dürfen das, und das ist voll interessant, wenn du in der Situation bist, dass du innerlich arbeitest, mit der Frage, die dir zu schaffen macht, und dann dich an Gott wendest. Herr, was jetzt? Ich weiß, dass ich kämpfe und ich bitte um eine Antwort. Und deshalb gehen wir noch auf Schritt 3.
Schließlich ging ich in Gottes heilige Hallen und begriff, welches Ende die Frevler erwartet. Ja, du hast sie auf glatten Grund geführt und sie auf ihre Täuschung hereinfallen lassen. Ganz plötzlich kam für sie das Entsetzen. Schlagartig fanden sie ein schreckliches Ende, wie bei einem Traum, dem ein böses Erwachen folgt. Und wenn sie dann erwachen, Herr, sind sie nur noch ein Schatten ihrer selbst. Ja, wer sich von dir entfernt, der wird umkommen. Wer sich von dir abwendet, den vernichtest du.
Harte Worte, aber sie gelten den Feinden. Und in diesem dritten Schritt, Gottes Nähe suchen und auf Antworten warten, passiert beides. Asaf wendet sich an Gott und merkt, Gott wendet sich an die Feinde und sein Problem wird kleiner. Wir lesen in Vers 17 dieses 73. Psalms den schönen Satz: Doch dann kam ich in dein Heiligtum. Das ist echt ein Spitzensatz. Doch dann kam ich in dein Heiligtum. Doch dann heißt Zeitangabe und Wechsel. Doch ist was anderes, dann ist der Zeitpunkt. Ich bewege mich, ich komme in dein Heiligtum, ich komme in eine neue Dimension, ich komme in ein neues Gebäude. Damals war es der Tempel. Bei euch ist es ja auch sehr schön. Achteckige Apsis, Hälfte hinten, Hälfte draußen, 3 Stufen Holz. Glückwunsch. Man kann auch in die Gemeinde kommen und erleben und erfahren, das ist ein Heiligtum, weil es Gottes Haus ist. Es ist schön, es ist gepflegt. Es kommen Menschen, die Gott lieben. Es ist eine Familie, die mich, wenn ich Gast bin, hinzieht in Gottes Atmosphäre und Gemeinschaft. Aber ich kann auch ganz alleine kommen. In meinen Krisen in Ronsdorf hatte ich einen Gemeindeschlüssel und kniete unterm Kreuz auf der Bühne und das hat mir geholfen. Dann kam ich in dein Heiligtum, ist eine extreme Wende bei Asaf. Ich bin weg von den Feinden, ich bin sogar weg von mir, ich bin ganz nah bei Gott. Das Abendmahl, das Gebet, die Segnung, es gibt viele Formen, Gott ganz nah zu kommen. Und wir sind im dritten Schritt hier nah dabei, dass das Herz sich öffnet, die Seele geheilt wird, dass es schön wird, wie ein Kindergeräusch der Zufriedenheit. Gottes Nähe suchen und auf Antworten warten. Natürlich können wir nicht garantieren, dass jeder von uns Gott sucht und die Antwort kriegt, zack, zack, automatisch, nein. Aber wir können garantieren, dass Gott ein großes Interesse daran hat, dir eine Antwort zu geben auf deine Frage. Und ganz viel Macht dazu, diese Antwort so zu transportieren, dass du sie verstehst. Hier ist es passiert, Asaf merkt, Gott kümmert sich um die Feinde, und findet da auch drastische Worte. Ich weiß ja, dass du dich um die Feinde kümmerst und die werden dann umkommen, wie das mit allen ist, die sich nicht dir unterstellen. Gut, kann man emotional nachvollziehen, dass er da auch ein bisschen kräftig sich freistrampelt, loseist von dem Zwangsgedanken, die Feinde machen mir zu schaffen. Nee, machen sie nicht. Sie machen Gott zu schaffen. Aber der schafft sie. Und das sieht dann anders aus. Gottes Nähe suchen und auf seine Antworten warten. Wichtig ist noch, ich erkannte, wie es mit ihnen ausgeht. In dem Heiligtum, in diesem Prozess, wo er sich Gott naht, ändert sich sein Denken. Wir dürfen durchaus den Heiligen Geist da nennen, der im Alten Testament schon aktiv war und der in uns aktiv ist, wenn wir uns Gott zuwenden, ihn rufen im Gebet. Er ist in uns der sortiert, der tröstet, der ermahnt, der auf den richtigen Weg bringt, den Zug, der der Entgleisung nahe kommt, wieder aufs richtige Gleis setzt und festhält. Noch der Hinweis, der sehr ehrlich in die Tiefe geht. Wenn du das kannst, gratuliere ich dir. Er sagt hier, als ich verbittert war und innerlich zerrissen, da hatte ich den Verstand verloren. Das gibt es in der Psychiatrie, dass Leute irre werden und durcheinander sind. Hoffentlich zeitweise und lassen sich wieder herstellen durch Medikamente und Therapie und Gespräche. Aber manchmal ist es auch wirklich voll daneben. Und er gibt das hier zu, dass er sagt, ich bin neben der Kappe, bin irritiert, ich bin durcheinander. Weil ich verbittert war, weil ich mich zu sehr konzentriert habe auf die Feinde, kam ich nicht mehr zurecht. Ich musste neu justiert, neu kalibriert, neu sortiert werden. Das ist gut, wenn wir so ehrlich sind und sagen, ich war weg aus der Ordnung, aus der Senkrechten, flachgelegt durch Probleme. Ich war fast verrückt, den Verstand verloren. Aber ich habe in deiner Nähe Antwort und Halt gefunden. Deshalb gönnen wir uns zum Schluss die Pointe. Es ist ein Happy End und ist natürlich für den Verkündiger schön, wenn man einen Psalm hat, der ein Happy End hat. Aber es ist auch die Wahrheit, dass Asaf nicht in dieser Situation und Verfassung geblieben ist, sondern wirklich Gott erlebt hat in dieser Tiefe und Schönheit, die diesen Psalmschluss berühmt machen. Und wenn ihr ihn jetzt hört, glaube ich, dass manche merken, ach so, das ist das, ja. Wenn die schwere Geschichte vorher war, leuchtet sie umso stärker.
Trotzdem bleibe ich immer bei dir. Du hast mich an die Hand genommen. Du führst mich nach deinem Plan. Und wenn mein Leben zu Ende geht, nimmst du mich in deine Herrlichkeit auf. Wen habe ich denn im Himmel? Bei dir zu sein, ist alles, was ich mir auf der Erde wünsche. Auch wenn mein Leib und mein Leben vergehen, bleibst du, Gott, trotz allem mein Fels und mein Erbteil für immer. Ich aber bekenne, Gott nahe zu sein, ist gut für mich. Bei Gott, dem Herrn, habe ich meine Zuflucht. Von allen seinen Werken will ich gerne erzählen.
Hört sich doch gut an. Ist auch gut. Und man hätte natürlich auch nur darüber predigen können. Aber ich mute uns die Kurve zu. In die Tiefe, langsam wieder rauf und dann auf der Höhe ankommen bei diesem schönen Schluss. Wenn ich nicht Pastor geworden wäre, wäre ich vielleicht Deutschlehrer geworden, weil ich Deutsch mag. Und hier in diesem Schlussvers hat er auch eine wunderbare Formulierung. Also im Original ist es Hebräisch, aber es ist ja gut, dass es Übersetzungen gibt. Ich setze mein Vertrauen auf dich, meinen Herrn. Mein und dich. Das ist ja ganz bei sich selbst und bei Gott. Mein Vertrauen setze ich auf dich. Hört ihr was von Problemen, von Zweifel, von Sorge, von Wut, von Angst, von Feinden? Nichts, sondern nur, ich setze mein Vertrauen auf dich. Dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Das ist eine Beschreibung der intensiven Gemeinschaft mit Gott. Ich will dir nahe sein, das macht mich glücklich, alle anderen brauche ich nicht. Gottes Nähe als Glücksqualitätsmerkmal. Und dann ich und du tatsächlich auch. Ich will weiter sagen, was du getan hast. Im Lutherdeutsch, aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun, gibt es einen Kanon, den Dietmar Strauch, der vor 3 Jahren verstorben ist, mal vertont hat. Der hat in den 70er Jahren in Ronsdorf einen der ersten Jugendchöre gegründet, wo ich als Jüngling Tenor singen lernte und deshalb ihn kenne. Übrigens, das eine Lied war auch von ihm. Wie hieß es noch? Ja, die 4 Strophen. Und dieser Kanon, mit dem will ich schließen, wobei ihr könntet auch mitsingen, hat dann so einen Cha-Cha-Cha-Klatscher drin, der die Freude sehr schön zum Ausdruck bringt. Und das ist die Lösung, die Asaf wirklich erlebt hat, und das ist wirklich ein Schlusspunkt, der fröhlich machen kann, dass ein Mensch aus der Tiefe heraus sich bewegt, schon auch in Anstrengung der Seele und des Gedankens, des Zweifelns, des Bewegens ins Heiligtum, nach oben kommt und erkennt Gott, dem ich ein Leben vertraut habe. Er war schon älter, hatte seine Psalmen schon hinter sich, wie manche von uns manches hinter sich haben. Gott, dem ich ein Leben lang vertraut habe, gibt mir eine Antwort, dass ich weiter vertrauen kann. Und dieses Wörtchen aber in der Bibel und in diesem Kanon kannten wir gar nicht als junge Leute. Damals waren wir 25, als wir den Hochzeitsvers raussuchten und fanden gut, das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, so wie die jungen Leute manchmal mit Schwung in die Ehe und ins Leben rauschen. Und dieses Aber vorne, ja gut, da steht halt ein Aber, musst du als Theologiestudent akzeptieren, da steht ein Aber. Die Jahrzehnte betonen das Aber. Heute kann ich mit manchen von euch sagen, ja, das Aber ist gut, weil davor war manches schwer und das Dennoch, aber der Gegensatz passt ganz genau. Trotz aller Krisen, die wir durchlaufen haben, bleibt Gott der, der das Herz fröhlich machen kann.